Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.
Meine Kunst auszuleben bedeutet für mich alles, wirklich alles. Das ist mein Leben.
Jeremias Heppeler aus Friedingen im Donautal ist ein Mensch mit vielen Talenten. Er ist Autor, macht Filme und ist ein Künstler durch und durch. Wie er diese zahlreichen Gaben an sich entdeckt hat und ob er sich manchmal entscheiden muss, bleibt unbedingt dran. Darüber reden wir gleich. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg Rock und Pop Psychologin. Ich liebe das Donautal, ob zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Die Landschaft dort schenkt mir bei jedem Besuch Inspiration und Energie. Wie muss es erst jemanden gehen, der dort lebt? Mein Talkgast in dieser und auch in der nächsten Sendung ist der Friedinger Jeremias Heppeler. Ein Multitalent, das selbst mich zum Staunen bringt. Hallo lieber Jeremias, wie schön, dass du zu Gast bei mir in der Sendung bist.
Hi Tanja, ich freue mich total da zu sein, habe mich total gefreut und ja.
Schauen wir mal, was noch draus wird. Du, für unsere Hörer, wer ist Jeremias in 20 Sekunden?
Okay, mein Name ist Jeremias Heppeler. Ich arbeite als Künstler, Musiker, Autor, aber auch als Lehrer im Donautal und irgendwie auch überall auf der Welt. Also ich bin sowohl möglichst nah dran als auch möglichst weit weg.
Du bist aber gebürtig aus dem Donautal, oder?
Aber hallo.
Kannst du auch noch Schwäbisch schwätzen?
Ja, also das kann ich auch gar nicht verstecken. Also das keine Chance, irgendwie ins Hochdeutsche abzugleiten. Das wird mir auch immer bleiben und genau, das ist gehört zu mir.
Ich habe es ja gerade gesagt, du scheinst unfassbar viele Talente zu haben. Autor, Künstler, Filmemacher, was noch?
Also ich würde jetzt dazu noch Musiker irgendwie mit dazu packen, wobei man da sicherlich drüber streiten kann, wie das zusammenkommt. Aber ansonsten würde ich sagen, ich probiere einfach Dinge aus. Und zwar alle möglichen Dinge, schreckt da eigentlich vor nichts zurück. Und ich würde vielleicht sagen, ich bin ein Ausprobierer.
Okay, du bist 36 und da hat sich eigentlich schon die erste Frage für mich schon beantwortet. Wie hast du denn eigentlich entdeckt, dass du das kannst? Durchs Ausprobieren, oder?
Ja, unbedingt. Also ich war, ich glaube, wirklich von klein auf fasziniert von Geschichten. Also ich habe immer schon viel erzählt und habe überall irgendwie Geschichten gesehen und auch so an meine Eltern dann weitergegeben und so. Da ging bei mir immer viel im Kopf ab. Und eigentlich ist das auch so, also was Geschichten erzählen, mein Zugang dann über die Jahre zu jedem Medium oder zu allen Dingen, die ich heute mache, ist das Geschichten erzählen das Zentrale und dann halt einfach immer nur mit neuen Mitteln. Genau.
Jeremias, Dunkles Donautal ist dein Debütroman. Ein brutaler Mord führt die junge Kommissarin Tilda Marder zurück in ihr Heimatdorf im Donautal. Erzähl mal, um was geht's?
Ja, es ist eigentlich eine relativ klassische Mord- und Ermittlergeschichte, aber ich würde sagen auch eine Geschichte übers Weggehen und wieder ankommen und so ein bisschen auch eine Studie der Menschen, die also im Donautal leben.
Okay. Besondere Gattung. Wie bist du denn auf den Stoff gekommen? Gab es denn in Friedingen einen solchen Mord schon mal?
Nee, tatsächlich nicht. Also nicht einen in der Art und Weise. Es sind so ein paar Geschichten verankert im Text, aber auf den Stoff selbst bin ich einfach, bin ich gekommen. Ich kann es dir gar nicht mehr richtig sagen. Das war irgendwie dann da und irgendwie ein gutes Rätsel und ich dachte, okay, ein Rätsel muss gelöst werden.
Ja, unbedingt. Von Kollegin zu Kollege, ich bin ja selbst auch Autorin. Wie erschließt du dir diese Romane? Figuren. Also ich mache Interviews, was machst du?
In dem Fall war es jetzt recht einfach, denn die Tilda Marder ist relativ nah an mir selbst dran. Also es ist so ein bisschen wie mein Avatar. Das heißt, ich muss eigentlich nur in den Spiegel gucken.
Und von dir erzählen und trotzdem braucht es ja dann so ein bisschen einen Gegenspieler. Aber ich glaube, das ist ziemlich gut erklärt. Unser Gegenspieler in unseren privaten Persönlichkeiten sind dann auch die Gegenspieler bei der Tilda in diesem Moment.
Unbedingt. Also das ist dann schon das echte Leben, das immer wieder mit reinspiegelt. Ich selbst lese natürlich auch sehr viel, gucke viele Filme, bin sehr viel unterwegs und irgendwie sind es dann diese kleinen Momente, die dann in diese Figuren mit reinfließen.
Gibt es bei dir auch Schreibblockaden?
Tatsächlich nicht. Also ich kenne das kaum, denn ich bin dann irgendwie so der Typ, der sagt, ey, mach einfach, schreib jetzt einfach mal drauf los, bis es wieder geht und bin dann lieber jemand, der wieder ein paar Seiten verwirft, als davor zu sitzen und irgendwie, ja, wie die Kaninchen vor der Schlange.
Für welche Kunst schlägt denn dein Herz? Oder ist es gar nicht so die eine Kunstrichtung?
Nee, also ich bin prinzipiell wirklich offen für alles. Ich kann mich für sehr viele Dinge begeistern, aber viele Dinge, die ich mag, würden andere vielleicht eher schon ein bisschen als weird, seltsam, so ein bisschen verstellt bezeichnen.
Okay, ja. Also ich habe da schon manchmal ein Fragezeichen auf den Augen gehabt. Warst du denn schon als Kind ein kleiner Künstler?
Unbedingt, ja. Also meine Oma hat viele Pakete mit Zeichnungen von mir. Das waren dann eher Dinosaurier, Monster. Aber da habe ich schon sehr früh angefangen, irgendwie zum Stift zu greifen.
Und deine Familie, hat die dich dann irgendwie gefördert oder haben sie dich gedrängt, so einem ehrenwerten Beruf wie Zerspaner oder Bankkaufmann oder studier doch erstmal was?
Nee, also meine Familie hat mich wirklich immer bedingungslos unterstützt. Ich habe zwischendrin ja auch studiert, das muss man nur dazu sagen, aber das war immer klar. Also egal, wofür ich mich entscheide, die stehen geschlossen hinter mir und ja, das ist ein wahnsinnig gutes Gefühl.
Ja, da beneide ich dich ja jetzt tatsächlich darum. Gibt es denn ein Projekt, von dem du sagst, das war mein herausforderndstes bis jetzt?
Oh, das ist schwierig. Also mein erstes großes Auslandsprojekt, da haben wir damals einen Dokumentarfilm in der Mongolei gedreht. Da waren wir mit Straßenkindern in Ulaanbaatar unterwegs und dann bei den Nomaden in der Wüste Gobi. Das war damals für mich schon eine große, große Herausforderung.
Und was habt ihr da gemacht?
Also es ist ein Film entstanden über Kindheit und zwar einmal über die Kindheit in der Großstadt auf der Straße mit Drogenkonsum und wirklich also ganz vielen Horrorgeschichten und gleichzeitig dann dem gegenübergestellt die Kindheit als Nomaden draußen mit Pferden, Kamelen, nomadisch herumziehend, genau das gegenübergestellt.
Filmemacher hört sich so nach Hollywood an oder zumindest Bavaria Filmstudios oder Potsdam Babelsberg, das ist bei dir aber ein bisschen anders, oder?
Genau, also das, was ich betreibe, würde man als Independent-Filmemacher bezeichnen. Das heißt, unabhängig eigene Projekte rausgehen, ausprobieren und Kamera draufhalten.
Wie finanziert sich das?
Ganz unterschiedlich. Also manchmal gibt es wirklich Ausschreibungen, Förderungen, für die man dann sich mit einem Projekt bewirbt. Ich habe auch schon Projekte über Sponsorings finanziert dann oder rückwirkend. Also wenn es dann irgendwie Vorstellungen gibt, Kino, dass es dann da irgendwie wieder reinkommt.
Bei den Kurzfilmtagen in Oberhausen ist euer Video Looking at Ghosts ausgezeichnet worden. Um was geht's denn in dem Film?
Ich habe dieses Video gedreht in Tatsuno in Japan tatsächlich bei einer Residency und entsprechend geht es da so ein bisschen um den japanischen Geisterglauben. Es geht viel um Tanz und es geht viel um Bewegung.
Kam denn die Auszeichnung überraschend für euch?
Ja, also auf jeden Fall. Also das Oberhausen Festival ist schon sehr renommiert. Ich glaube, da waren irgendwie 500 Einsendungen und wir sind dann als einer von drei PreisträgerInnen dann irgendwie übrig geblieben. Das hätte ich niemals erwartet. Ja.
Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden, weil über ein Gefängnisprojekt berichtet wurde und du mittendrin warst. Du hast dich freiwillig in einen Hochsicherheitsknast einsperren lassen. Und zwar nicht in Rottweil, nicht in Stuttgart oder sonst wo in Deutschland, sondern in Rumänien. Stichwort Prison Art. Erzähl mal.
Das Ganze fängt tatsächlich in Togo an, also am ganz anderen Ende der Welt. Dort habe ich nämlich einen Künstler namens Stefan Ballock getroffen. Aus Rumänien, aus Aiud, dort steht dieses Hochsicherheitsgefängnis und er arbeitet dort seit vielen Jahren und hat dieses Jahr dieses Prison Art Project wieder gestartet. Bedeutet, Künstler aus aller Welt, insgesamt 8, gehen ins Gefängnis und arbeiten dort mit Insassen an einem Kunstprojekt gemeinsam.
Ja, aber lass mich das mal verstehen. Was heißt das, ihr arbeitet miteinander? Malt ihr Bilder oder was ist das?
Genau, also das zentrale Ziel war eine gemeinsame Ausstellung und wir haben gemeinsam in Räumen, in kleinen Gruppen gearbeitet auf dieses Ziel hin. Aber natürlich darüber hinaus sind wir viel in Austausch gegangen. Ich selbst habe noch ein bisschen Film gedreht, habe viel geschrieben. Also es war einfach so eine Spielfläche einerseits für diese Projekte und andererseits einfach auf menschlicher Ebene diesen Ort zu verstehen.
Wie erging es dir denn im Kontakt mit den Straftätern?
Das war tatsächlich auch erstmal gar nicht so einfach. Ich habe aber eigentlich das Credo, dass ich mit Menschen erstmal sprechen will, bevor ich mir vielleicht ein Urteil bilde. Hier war das so ein bisschen anders, denn plötzlich steht vor dir ein Mehrfachmörder. Und erst im Laufe der Zeit habe ich dann gemerkt, okay, in diesem Rahmen ist es, glaube ich, wichtig, in diese Gespräche zu gehen. Und zwar in dieses Gespräch auf Augenhöhe zu gehen. Und dann ist also ein bisschen dieser Druck von mir abgefallen.
Und wie hast du dich mit denen unterhalten? Auf Englisch oder wie? Oder gab es einen Übersetzer?
Es gab tatsächlich zwei Gefangene, die sind beide lebenslänglich dort inhaftiert. Die konnten beide sehr gut Englisch. Das war natürlich ist natürlich der beste Türöffner. Ansonsten gab es oft Übersetzer.
Und jetzt kommst du aus Friedingen im Donautal. Wie hast du dich denn auf so ein Projekt vorbereitet?
Es gab tatsächlich gar nicht so viel, was ich machen konnte. Es war vor allen Dingen viel im Kopf. Ich bin so ein klassischer, jemand, der ständig irgendwie in alle Richtungen Dinge vordenkt. Habe ich da auch irgendwie probiert, nur um dann festzustellen, alles, was ich mir davor vorgestellt habe, war eigentlich hinfällig. Panik.
Die Antizipation dessen, was passieren könnte, hindert uns oft daran, ganz gelassen in eine Situation hineinzuschlittern, oder?
Hundertprozentig. Das habe ich so oft erlebt, dass ich eigentlich, also mittlerweile ist es so, dass ich gar keine Vorfreude manchmal mehr spüren kann, weil der Druck so groß ist davor. Ich weiß aber, mittlerweile habe ich die Sicherheit, wenn es dann losgeht, da gewinne ich die Sicherheit zurück. Da, also dann funktioniere ich.
Und wie ging es mit der Bürokratie? Konntest du da einfach so rein?
Für mich gab es keine große Bürokratie, für die Organisatoren allerdings schon.
Wie sah denn dein Alltag im Knast aus?
Der Alltag war einerseits ja doch sehr, sehr reduziert, also das klassische Knastleben, das heißt auf Zelle, in einer Zweierzelle in meinem Fall, mit meinem Zellnachbarn irgendwie die Zeit totschlagen und andererseits an unserem Projekt arbeiten. Also wir waren täglich dann wirklich am Arbeiten.
Hast du denn dort auch übernachtet?
Ja, ja, voll. Wir waren also wirklich im Einschluss in Zweierzellen. In dem Fall war ich mit einem Schweizer Künstler auf der Zweierzelle und wir haben eigentlich genau das Leben gelebt wie die Insassen dort.
Und gab es Begegnungen, die dich ganz besonders berührt haben?
Es gab die Begegnung mit einer Dreiergruppe. Die sitzen lebenslänglich und haben wirklich mit Anfang 20 beziehungsweise Ende der Teenagerjahre einen Mehrfachmord begangen. Sie sind in meinem Alter und ihren Leben sieht so total anders aus als das meinige. Und sie sind jetzt schon sehr lange auf dem Weg, irgendwie das wieder gut zu machen für sich selbst oder irgendwie einen neuen Weg einzuschlagen. Das hat mich am Ende sehr, sehr, sehr berührt.
An einer Stelle falsch abgebogen und zack ist das Leben in eine Richtung unterwegs, wo du denkst, wow, da geht's aber schlecht wieder zurück, oder?
Genau, also das war ein Leben geprägt von Gewalt, von Drogen und dann war es diese eine Nacht, die alles verändert hat. Und im Gegensatz zu Deutschland gibt es dort kein Jugendstrafrecht, das heißt, die sind lebenslang dort und schon bald länger inhaftiert, als sie in Freiheit waren.
Könntest du dir eigentlich vorstellen, selbst zum Straftäter zu werden?
Ich glaube, das kann jedem von uns passieren. Andererseits ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man in seinem Leben irgendwie empathisch agiert. Ich glaube, das ist das beste Schutzschild davor, vielleicht kriminell zu werden oder auf die falsche Bahn zu geraten, weil man einfach weiß, wie andere Leute ticken und dann, glaube ich, ein riesen Problem damit hat, anderen zu schaden.
Ich denke, dass du so ein umtriebiger Mensch bist und dass du immer auf neue Ideen kommst. Was steht auf deiner Liste als nächstes drauf?
Als nächstes darf ich tatsächlich nach Nepal reisen, genauer gesagt nach Kathmandu. Je nachdem, wie sich dort die politische Lage entwickelt, ist gerade ein bisschen heiß dort. Aber genau, dort bin ich eingeladen, auch um ein Kunstprojekt umzusetzen. Und ich hoffe, dass das möglich sein wird.
Wir werden es wahrscheinlich sehen, wenn wir dann dir auf dem Instagram-Kanal folgen. Meine Abschlussfrage lautet immer, wem würdest du eigentlich gerne begegnen und welche Frage würdest du dieser Person gerne mal stellen?
Darüber habe ich recht lang nachgedacht und ich glaube, meine Antwort ist David Lynch, also dem Regisseur, der im vergangenen Jahr verstorben ist. Ich bin einfach riesengroßer Fan von seinem gesamten Werk, aber auch davon, wie er sich zu politischen Dingen gestellt hat, immer und immer wieder. Und einfach aufhören, also man spricht ja manchmal vom alten weißen Mann und er ist für mich das perfekte Bild dafür, für jemand, der das einfach geschafft hat, immer am Zahn der Zeit zu bleiben und irgendwie gar nie irgendwie das peinlich zu werden. Und meine Frage wäre, hey David, wie kann man es denn schaffen, als Künstler nicht peinlich zu werden und zu altern auf eine gute Art und Weise?
Lieber Jeremias, wir sind leider schon am Ende unserer Sendung angekommen. Vielen Dank, dass du zu Gast bei mir gewesen bist.
Vielen, vielen Dank, dass ich da hier dabei sein durfte.
Ja, von Herzen gerne. Wenn ihr wissen wollt, was Jeremias Häppeler immer so aktuell macht, dann folgt ihm auf dem Instagram-Kanal
Jeremias Häppeler mit 2 P.
Sein Buch
Dunkles Donautal
bekommt ihr überall dort, wo es Bücher gibt. Meine Bitte, unterstützt den regionalen Buchhandel. Ich bin die Tanja Köhler, eure Antenne 1, Neckarburg, Rock- und Pop-Psychologin.
Das war Sag mal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg, Rock und Pop.